herzlich zu diesem Gottesdienst. Die Predigt trägt den Titel »Eine nie versiegende Quelle«. Eine nie versiegende Quelle. Ich lese den Text aus 2. Könige 4, die Verse 1 bis 7. Es heißt hier: Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße, und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Soweit unser Text aus 2. Könige 4, Verse 1 bis 7. Elisa war ein Prophet im geteilten Nordreich Israel. Sie sehen es hier abgebildet. Sein Name war zugleich prophetisches Programm. Er bedeutet nämlich: Gott hat geholfen oder Gott hilft. Elisa war der Nachfolger vom Propheten Elia und lebte im 9. Jahrhundert vor Christus. Es gab Prophetengemeinschaften zur damaligen Zeit, also so wie Prophetenbruderschaften, welche den Propheten Elisa bei seiner Verkündigungsarbeit im Volk unterstützten, indem sie gelegentlich das Heim verließen und durch das Land zogen und den Gehorsam zu Gott predigten. Unsere Geschichte berichtet davon, dass ein solcher verstorben war und eine Frau mit zwei Söhnen und eine große Schuld hinterließ. Der Mann, welcher durch Arbeit und Verdienst hätte diese Schuld zurückzahlen können, war nicht mehr da. Also wollte der Gläubiger, der das Geld geliehen hatte, sein Geld andersweitig zurückerhalten. Er hatte vor, sich die zwei Söhne als Diener zu holen. Diese durfte er nach jüdischem Gesetz 6 Jahre behalten und musste sie danach wieder freigeben, wie wir es in 5. Mose 15, Vers 12 nachlesen können. Hier steht: Wenn dein Bruder, ein Hebräer oder eine Hebräerin, sich dir verkauft, dann soll er dir 6 Jahre dienen. Und im 7. Jahr sollst du ihn von dir als Freien entlassen. Dies würde die Witwe sehr hart treffen. Da die zwei Söhne ihr doch die einzige Hilfe für die Nahrungsbesorgung und ihren Schutz war. In 2. König 4,1 haben wir gelesen: Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Die Frau wendet, die Witwe wendet sich verzweifelt an den Propheten Elisa und begründet ihre Berechtigung, Hilfe zu empfangen, durch die Rechtschaffenheit ihres Mannes. Er hat doch Gott gedient und sein Leben nach den Grundsätzen, welche Gott von uns fordert, geführt. Nun, die erste Wahl der Auslegung dieser Geschichte, die wir vor uns haben, ist wohl das Thema: Gott hilft auch in großer Not. Ich möchte heute diese Geschichte in einer vielleicht zweiten Wahl der Auslegung anders auf unser Leben übertragen. Auch wir, du und ich, sind in der Position, dass eine große Schuld auf uns lastet, welche wir nicht in der Lage sind zu bezahlen, zu begleichen. In Jakobus 2, Vers 10 lesen wir die Worte: Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Da Gott nur Licht ist, hat nichts Dunkles bei ihm Platz. Es stirbt in seiner Gegenwart. Somit sterben wir in der Gegenwart Gottes, da wir Sünde haben. In 1. Johannes 1, Vers 8 lesen wir: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Unsere Schuld ist keine finanzielle, sondern die Schuld vor Gott durch unsere Lieblosigkeiten, durch unser Handeln auf der Erde gegen das Gebot der Liebe, gegen das, was Gott gut nennt. Dadurch haben wir eine große Schuld, die zu begleichen wir nicht in der Lage sind. Denn durch die Sünde stellen wir uns auf die Seite des Teufels, des Gegenspieler Gottes, auch wenn wir dies auf keinen Fall so wollten. Es ist in der unsichtbaren Welt so, es ist unumstößlich so. So lesen wir im 1. Johannes 3, Vers 8 die folgenden Worte: Wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Jeder Mensch befindet sich in dieser gewaltigen Schuld, in dieser misslichen Lage vor Gott. Weil Gott jedoch die Menschen liebt, überaus liebt, lässt er uns nicht im Stich und fragt auch uns: Was soll ich für dich tun? Ich lese noch einmal den Vers 2 aus unserem Text. Da sagt Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Weil Gott jedoch uns Menschen liebt, hat er einen Ausweg geschaffen, welchen er durch Jesus Christus verwirklicht hat. Jesus hat unsere Schuld für uns beglichen. Dies konnte er, weil er in seinem Leben schuldlos blieb. So lesen wir in 1. Petrus 2, Vers 22 bis 24. Der keine Sünde getan hat, noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Dieser Text spricht vom Sterben Jesu am Kreuz von Golgatha. Dort hat er die Schuld jedes Menschen beglichen. in dem Jesus die Höllenqualen für uns erlitt. So lesen wir denn in Kolosser 2, Vers 14, er, Gott, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Die Begleichung der Schulden hat jedoch Gott an eine Bedingung geknüpft. Was war in unserer Geschichte die Bedingung an das Wunder der Ölvermehrung, der Hilfe Gottes? Ich lese noch einmal die Verse 3 bis 5. Da sagte er, Elisa, geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße. Und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg. Es ist das Vertrauen zum Manne Gottes, das volle Vertrauen darauf, dass das wahr ist, was Elisa sagt, dass es sich unbedingt lohnt, darauf zu hören und dies zu tun. Die Bedingung, dass Gott das Öl vermehrte, war das Vertrauen und das Handeln, das Gehorchen, das Tun dessen, was der Prophet Gottes ihr sagte. Wir vernehmen aus Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Die Schuld, die vor Gott ist, durch unseren Glauben an die Begleichung durch Jesu Tod getilgt. Diese ist einzig und allein ein Geschenk Gottes, was die Bibel auch mit Gnade bezeichnet. Wie in unserer Geschichte, Gott hat das Öl vermehrt, um damit die Schuld zu bezahlen. Die Begnadigung von unserer Schuldbegleichung ist ganz und gar ein Geschenk Gottes. Durch unseren Glauben kommt das Geschenk zur Wirkung. Das ist das eine, das Vertrauen. Das andere ist das Tun, das Gehorchen. Die Witwe tat genau, was ihr der Prophet Elisa gesagt hatte. Auch unser Auftrag ist es, das zu tun, was Gott in der Bibel gut nennt, und das zu lassen, was er böse nennt. Dies können wir nie zu 100% erfüllen. Daher benötigen wir immer wieder die Vergebung unserer Sünden. Wenn wir zu uns und Gott ehrlich sind, so vergibt uns Gott, wie es in 1. Johannes 1, Vers 8 heißt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Die Witwe hatte nicht viel. Es war gerade noch einen Krug Öl. Sie hatte kein Mehl, keinen Honig, kein Fleisch, kein Vieh, keine Milch, keine Früchte und kein Gemüse. Einen Krug Öl. Sie war arm. Sie vertraute nun alles, alles, was sie noch hatte, Gott an. Auch du und ich haben Gott unsere wenigen Fähigkeiten anzubieten. Gott möchte, dass wir diese Fähigkeiten, die Gott in unser Leben geschenkt hat, ganz Gott zur Verfügung stellen. Wenn hier in unserem Text von Öl gesprochen wird, so ist damit das berühmte Olivenöl von den knorrigen Bäumen, wie wir hier im Bild sehen, gemeint. Es wurde in dieser Gegend Palästinas angebaut und gewonnen. Ein Olivenbaum, der kann über 1000 Jahre alt werden und nicht nur über 1000 Jahre alt werden, sondern auch Früchte tragen so lange. Und er wird ungefähr 6 Meter hoch. Der Olivenbaum ist eine immergrüne Pflanze. Der Besitz von Olivenöl galt als Zeichen des Segens Gottes und des Wohlstandes. Das Öl wurde vielseitig verwendet. Es war Beilage in vielen Gerichten, wurde zur Körperpflege verwendet. Es war Bestandteil des täglichen Speise- und Trankopfers beim Volk Israel und diente zur Salbung des Königs. Schließlich wurde es auch als Lichtquelle benutzt. Wir sehen hier ein einfaches Tongefäß. Man goss hier Öl ein und in das kleine Loch steckte man ein Flachsbüschel oder ein Stoffstück, das dann angezündet werden konnte. Solange es Öl im Gefäß hatte, brannte die Flamme und gab Licht im Haus. In einem mühevollen Prozess wurden die reifen Früchte zuerst zermalmt. Funde von Ölpressen sieht man hier links. Und dann in einem Sack ausgepresst. Eine solche Presse sieht man hier rechts im Bild. Danach wurde das Öl in Tongefäßen von 60 bis 120 cm Höhe aufbewahrt. Nicht abgesprochen, steht solch ein Tongefäß heute zur Dekoration da. Es war so interessant, als ich dann kam und das sah, dass Christine dies holte, das haben wir nicht abgesprochen. Gott lenkt im Leben immer wieder. Diese Tongefäße konnten Henkel haben, wie unser Exemplar hier, oder auch nicht. Dieselben Gefäße wurden auch zur Aufbewahrung von Mehl oder Getreide, Wasser und Wein verwendet. Daher konnte eben unsere Witwe in der Geschichte von den Nachbarshäusern viele Tongefäße holen, weil jede Familie hatte viele davon. Die Gefäße fassten ungefähr 20 bis 50 Liter Inhalt. Die Witwe hatte noch einen Krug Öl, welchen sie Elisa und somit Gott zur Verfügung stellen konnte. Öl, wie ich schon sagte, ist etwas Kostbares, etwas Wertvolles. Auch wir haben Gott nicht viel zu bieten, oder stimmt das nicht? Unsere Fähigkeiten sind sehr beschränkt, unsere Kräfte, unsere Gesundheit, unsere Zeit, unser Wissen, unser Können, alles ist sehr beschränkt. Jedoch, wie Öl, so bist auch du und ich in Gottes Augen etwas Kostbares und Wertvolles. Deine Fähigkeiten, auch wenn es wenige sind, sind kostbar und wertvoll. Benutze sie für Gott. Gott möchte, dass wir diese ganz ihm zur Verfügung stellen. Verwende deine Gaben für das Gute, dafür, was Gott uns in der Bibel als gut bezeichnet. Das fand ich auch heute so schön, die verschiedenen Beiträge, wie viele hier am Gottesdienst durch Gebet, vor dem Gottesdienst, durch Beiträge in der Musik und Technik und vielem mehr Schmuck aktiv mitgestalten, so geben wir auch unsere Zeit und Kräfte, unsere Gaben für Gott. Verwende deine Gaben für das Gute, dafür, was Gott in der Bibel als gut nennt. Das heißt natürlich, dass wir auch die Bibel kennen sollen, zu kennen brauchen. In Hebräer 4, Vers 12 stehen die Worte, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Um unsere Gaben für Gott einsetzen zu können, müssen wir den Willen Gottes für unser Leben erkennen. Die Bibel zeigt uns auf, dass wir unsere Wege seiner Führung anvertrauen können. Zum Beispiel in Psalm 31, Vers 4 heißen die Worte: Denn mein Fels und meine Festung bist du, und um deines Namens willen führe mich und leite mich. Und im Psalm 25, Vers 4 wird es so gesagt: Deine Wege, Herr, tue mir kund, deine Pfade lehre mich. Machen wir also die Führung Gottes in unserem Leben zu einem Gebet, wie die Psalmschreiber. Beten wir dafür. Ich bete schon heute dafür, was Gott wohl für mich in 6 Jahren, wenn ich pensioniert werde, vorhat. Ich gebe das schon immer wieder Gott und sage: Leite du mich, was du dann von mir möchtest. Denken wir nicht, Gott hat uns Verstand gegeben, den Heiligen Geist, Wissen und Können. Machen wir uns trotzdem im Gebet von Gott abhängig, wie uns die Vorbilder hier zeigen im Worte Gottes. Beten wir um Führung, dass Gott unser Leben lenkt. Das Lenken Gottes ist oft sachte, leise, wie es die Geschichte aus 1. Könige 19 zeigt. Der Prophet Elia ist auf dem Berg und Gott will ihm begegnen. Gott hat es ihm angekündigt, dass er ihm begegnen wird. Da heißt es dann: Da kam ein Wind, groß und stark, der die Berge zerriss und die Felsen zerschmetterte vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind ein Erdbeben. Der Herr aber war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben ein Feuer. Der Herr aber war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer der Ton eines leisen Wehens. Gottes Reden ist oft sacht und leise. So spricht auch Gott in deinem und meinem Leben. Seltener tut Gott dies auch übernatürlich, ganz deutlich durch ein Wunder. Wenn wir unsere Gaben für Gott einsetzen, sorgt Gott dafür, dass diese Quelle nie versiegt, sondern sich vermehrt, wie es in unserer Geschichte geschah. Vers 7, du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Gott versorgte die Witwe und ihre 2 Söhne über die Maßen. Die Witwe gab alles, was sie hatte, und bekam mehrfach von Gott zurück. Wenn wir unsere Gaben für Gott einsetzen, sorgt er für uns. Auch da in der Predigtvorbereitung habe ich gar nicht mehr an Jessicas Ausgehen und Abschied gedacht. Ich wusste es zwar, aber ich habe nicht mehr daran gedacht. Auch ein gutes Wort für dich. Nicht nur in der Begleichung deiner Schuld in der unsichtbaren Welt ist Gott deine Rettung und Hilfe, sondern auch darin, was du und ich täglich im Leben brauchen, versorgt er uns voll und ganz, wenn wir unsere Fähigkeiten ihm zur Verfügung stellen. Ich möchte zum Schluss noch ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen, wie Gott übernatürlich meine Wege einmal gelenkt hat, auch zur Ermutigung von jungen Menschen, die vor Berufsfall stehen oder vor Arbeitssuche, wo soll mein Weg hingehen, oder andere, die in Situationen stecken, wo sie neuen Rat von Gott erfordern. Ich kam mit 28-jährig zum Glauben an Jesus Christus und wollte noch eine Zweitausbildung in einer theologischen Richtung machen. Ich hatte noch nicht sehr viel Bibelwissen, habe zwar schon fleißig in der Bibel gelesen. Dann ließ ich mich von älteren Geschwistern, Brüdern beraten und ging zu verschiedenen Gesprächen. Da war auch ein Gespräch bei einem damals Feta-Absolventen, Hans Donsch. Er war Prediger in der Nähe von uns und so ging ich ihn besuchen. Er erzählte mir von der STH, von der Ausbildung ein wenig. Vielleicht war das Gespräch eine Stunde, da fielen die Worte: Da musst du Lateinisch lernen, Altgriechisch und Althebräisch. Da war für mich schon abgehakt. Nein, danke. Mache ich nicht. Also es war wirklich abgehakt für mich. Ich besuchte eine Woche die Bibelschule in Walzenhausen, weil meine Gemeinde, wo ich hinging, hatte Bezug zu dieser Bibelschule. Das gefiel mir eigentlich sehr gut, sehr praxisnah, Mission im Vordergrund. Ich war so eifrig, den Menschen auf der Straße von Jesus zu erzählen. Dann wägte ich ab, ob ich es nebenberuflich machen könnte. Und wie man das so kennt in solchen Situationen, man schreibt sich Positives und Negatives auf und wägt immer wieder ab. Und eines hatte ich schon als junger Christ begriffen. Vertraue immer wieder Gott, sag es ihm. Herr, schließe du die Türen zu, die du nicht möchtest, und schließe die Türen auf, die du möchtest. Herr, leite du mich. Das habe ich immer wieder in der Suche, in der aktiven Suche und in der Beschäftigung der Frage Gott gesagt. Und nicht nur gesagt, auch dafür gesorgt, dass ich es auch glaube, dass er es tut. Das sind ja zwei Dinge, hier oben etwas zu sagen und es auch noch zu glauben, zu vertrauen, wirklich auch Vertrauen zu spüren. Gut, so ging ich noch in eine Bibelschule in Deutschland, Wiedenest, besuchte dort einige Tage und war voll überzeugt, da gehe ich hin, da gefällt es mir. Der Bibelschulleiter bat mich zum Gespräch und ich sagte ihm, dass ich das gerne möchte, und er sagte mit ruhigen Worten: Überschlafen Sie es noch einmal. Gut, ich gehorchte, meldete mich noch nicht an, stieg in den Zug zurück in die Schweiz und wollte es noch einmal überschlafen. Im Zug sitzend, allein im Perron, kam es wie ein Stich in mein Herz und ganz völlig unerwartet. Ich hatte gar keine Gedanken danach. Du musst an die STH, damals Feta, du musst an die Feta. Ich habe dann nie mehr darüber nachgedacht, habe es einfach gemacht. Das war so deutlich, dieses Reden, dieser klare Eindruck: Du musst an die Feta. Ich habe erst viel später gemerkt, dass mit den wenigen Finanzen, die ich auf der Seite hatte, war gar nichts anderes möglich als die Feta. Die Bibelschule, zum Beispiel Krishona oder Wiedenest, hätte ich gar nicht zahlen können. Das merkte ich erst viel später. Und für die Feta, weil es eine anerkannte Institution war, erhielt ich ein Stipendium. So ging ich an die Feta. Und das war sehr, sehr wichtig für mich, dass Gott mich so klar rief. Wie schon gesagt, Gott spricht selten in unserem Leben so klar und deutlich. Aber wenn du und ich das brauchen, Gott kennt unser Inneres. Und wenn wir das brauchen, dann darfst du darauf vertrauen, dann tut er es. Er möchte einfach von uns, dass wir dranbleiben im Vertrauen, im Suchen, im Forschen, und dann kommt schon sein Reden zur rechten Zeit. Gott möge uns Gelingen schenken, dass wir unsere Gaben, das ist unsere Kraft, unsere Zeit, unser Wissen, unser Können, ihm zur Verfügung stellen. Gott schenke dir und mir Gelingen dazu. Amen. Wir beten. Himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wie wunderbar kannst du auch in unserem Leben führen und lenken. Wir vertrauen auf deine Macht. Wir vertrauen darauf, dass du es immer gut mit uns meinst. Herr, wir bitten dich, schenke uns Glauben, schenke uns die Kraft, schenke uns den Willen, dass wir uns dir zur Verfügung stellen mit allem, was wir haben. Im Namen Jesu. Amen.